Ja, schrecklich lange in Urlaub. Erst haben wir uns erholt und letzte Woche haben wir gesagt, jetzt wird es Zeit, dass wir wieder herkommen. Wir hatten eine ganz feine Zeit und jetzt im August, manche wissen es, wir haben ja freie Themenwahl. Jeder, der predigt, darf sich aussuchen, worüber er etwas sagen möchte. Aber natürlich im Wort Gottes sollte es gegründet sein. Ja. Ihr seht hier schon das Thema, was bin ich wert? Geht natürlich nicht darum, dass wir jetzt miteinander meinen Wert hier festmachen, sondern das ist, was ist ein Mensch wert? Oder was ist der Mensch wert? Diese Frage ist mir nämlich begegnet einem immer wieder. Manchmal denkt man selber vielleicht darüber nach, vielleicht haben wir auch schon grundsätzlich darüber nachgedacht, aber auch jetzt in der ganzen Corona-Debatte ist sie mir begegnet. Und ich fand das hochinteressant, da war so eine Talkrunde und natürlich sagt einer, man muss darüber nachdenken in dieser Zeit, weil auf der einen Seite sind wir uns einig, ein Mensch ist unbezahlbar. Und auf der anderen Seite ist unbezahlbar nicht machbar, weil wenn wir für den Ersten, der krank wird, oder für den Ersten, der Not hat, alles ausgeben, was wir haben, haben wir für den ganzen Rest nichts mehr. Wir sind ja nicht unendlich, haben keine unendlichen Mittel, wir sind nicht Gott. Und diese Spannung war da in dieser Talkrunde und natürlich haben sich verschiedene Menschen schon längst Gedanken darüber gemacht. Ja, spätestens, wenn man eine Versicherung abschließt und beim Auto, bei einer Autoversicherung, Haftpflicht, da steht irgendwann dann auch mit Todesfolge. Und da gibt es schlussendlich einen Preis. Und man hat gemerkt, diesen Preis kann man jetzt nicht einfach auf Menschen übertragen, aber irgendwo hat man doch einen Preis, weil man kann nicht alles für einen geben, weil alle das gleiche Recht haben sollen. Also es ist durchaus sehr, sehr spannend. Und es gibt auch Ökonomen natürlich, die rein wirtschaftlich das durchrechnen. Was bringt ein Mensch in einer Gesellschaft ein, Durchschnitt? Ja, dann gibt es andere, die haben den Ansatz, die haben in jedem Land haben die Menschen befragt, aus unterschiedlichen Berufsgruppen, was wären sie bereit, in eine Kasse zu investieren, wenn sie wüssten, dass sie ab morgen bis zum Tag X nicht mehr arbeiten könnten. Und das war interessant. Auch in den reichen westlichen Ländern ist das Empfinden darüber, was man hypothetisch in so eine Kasse hineingibt, sehr unterschiedlich. Manche, die hätten da mehrere Millionen hineingegeben, damit sie dann gut leben können. Und andere, die eher denken, das wird schon nicht passieren, die Österreicher geben übrigens mehr da hinein in diese hypothetische Kasse, würden mehr hineingeben nach dieser Umfrage als die Deutschen. Woran das liegt, ich weiß es nicht. Aber ich habe gemerkt, ganz viele Menschen beschäftigen sich damit, was ein Mensch wert ist. Und jeder Mensch, gerade im Teenageralter, gerade im Erwachsenwerden, beschäftigt sich damit, was bin ich wert? Aber vielleicht auch, wenn die Kräfte nachlassen, wenn man nicht mehr so kann. Und da gibt es, Gott sei Dank, noch einen anderen Ansatz, nämlich einen biblischen Ansatz, als jetzt nur diesen Ansatz der Zahlen über Geld. Denn das Geld ist ja letztlich auch vergänglich. Und wer weiß, was es in 2 Jahren oder nächste Woche noch wert ist. Das ist ja auch nichts Festes. Das ist, womit man rechnen kann, ja, aber manche haben es schon mal erlebt, dass es von heute auf morgen nichts mehr wert war. Mein Vater hatte eine Briefmarkensammlung und da gibt es eine Briefmarke, Da steht drauf 1 Million Reichsmark. Und mein Großvater hat erzählt, man musste sich, wenn man die Marke hatte, musste man den Brief besser heute noch abschicken. Es konnte sein, dass die nächste Woche schon nicht mehr ausgereicht hat, um den Brief überhaupt noch zu befördern. Weil die Reichsmark so schnell entwertet wurde, dass mit 1 Million nicht mal mehr ein Brief zu schicken war. Ja? Vorher war 1 Million Reichsmark unerreichbar für jeden Bürger und nachher hat man sie draufgeklebt und hat gedacht, hoffentlich kommt der Brief überhaupt noch an. Das ist diese Welt und ihr Wert. Und wir Menschen haben einen Wert und ja, so manche Gesetzgebung oder manche Verfassung hat deshalb die deutsche Verfassung zum Beispiel in Artikel 1 die Würde, eine andere Beschreibung für Wert oder noch umfassender, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die ist nicht, steht nicht zur Disposition. Und auch in ja, es gibt jetzt Bestrebungen, gerade wieder seit letzten Herbst, dass man einen sehr ähnlichen Satz auch direkt in die österreichische Verfassung hineinschreibt. Sie befindet sich natürlich auch in dem Grundgedanken der österreichischen Verfassung, aber sie steht so noch nicht drin. Und unter anderem ja, die Gudrun Kugler und einige andere wollen den gerne da reinhaben, um da auch Dinge von abzuleiten, die wichtig sind für unser Zusammenleben. Wie begründen wir nun den Wert für uns Menschen, für jeden Einzelnen und auch für die Menschen als Gesamtheit? Und das Erste, und das ist schon fantastisch, das ist wirklich großartig. 1. Mose 1, da wo der Mensch noch nicht mal da ist, sondern wo Gott gerade den Gedanken äußert, ja, wo er sagt, jetzt machen wir Menschen. Da legt er eigentlich den Wert schon hinein. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. Jetzt steht etwas, was sie tun sollen. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel, über die Landtiere, über die ganze Erde, alles, was auf ihr kriecht. Und dann kommt die Tat. Gott schuf den Mensch nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Das ist genial. Das ist der erste und der tiefste Grund vom Wert für jeden Menschen. Ebenbild Gottes zu sein. In der Theologie und auch in der ganzen Philosophie hat sich dieser Begriff der Ebenbildlichkeit Gottes als stehender Begriff eingeprägt. Und der kommt genau hierher. Auch in der Philosophie, die natürlich dann wieder andere Wege sucht. Aber wenn man nachschaut, auch in den Begründungen für die Würde des Menschen ist unantastbar, man kommt immer wieder zum christlich-jüdischen Menschenbild oder zum jüdisch-christlichen Menschenbild. Und das jüdisch-christliche Menschenbild ist eine Umschreibung für das hier. Natürlich. Wo sonst finden wir das? Es gibt noch Gedanken drumherum, aber die Grundlage ist das Wort Gottes. Und das ist der Wert. Gott hatte ja schon einiges gemacht, wo wir heute noch staunen, wenn wir abends, wenn es richtig dunkel ist und die ganze Sternenschar anschauen, dann kommt man ins Staunen. Ich komme immer wieder ins Staunen. Aber Gott sagt bei den Sternen nicht, diese Sterne sind mein Abbild. Das sagt er nur bei den Menschen, auch nicht bei den Tieren, auch nicht die Elefanten. Die Elefanten sind nicht das Abbild, auch die Schnecken nicht. Ja, weder noch. Weder die kriechenden Tiere noch die großen, weder die kleinen noch die fliegen können. Nur einmal, sagt er, lasst uns ein Abbild, ein Ebenbild erschaffen. Etwas, das uns ähnlich ist. Und uns ist natürlich hier ganz spannend, völlig undefiniert. Niemand hat bis dahin etwas von dem dreieinigen Gott gelesen, von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir deuten das da hinein. Es ist auf jeden Fall plural, es ist ein Uns. Man merkt schon, da unterhält sich Gott mit sich selbst. Ganz, ganz spannende Aussage. Und dann der Mensch. Und da haben wir unseren Wert. Darin ist er letztlich festgemacht. Jeder Mensch, und das ist auch schön, ganz egal, wo der geboren wird, ganz egal, wer seine Eltern sind, ganz egal, wie viel der, was der an Begabungen hat, was der nachher kann, was der leistet, wie alt der wird, wie schön der ist, wie berühmt der ist, das kommt dir gar nicht vor. Was auch immer wir da aufzählen. Alles Dinge, die bei uns vielleicht irgendwie wichtig sind, die wir leicht, sehr leicht mit dem Wert verknüpfen. Und ich wünsche, dass wir das noch tiefer verstehen. Der Wert eines Menschen, von jedem von uns, aber auch von jedem der 7, noch was Milliarden, die da draußen rumlaufen oder auch nicht laufen, auch egal, die da sind. Über 7 Ebenbilder Gottes auf dieser Welt. Und vielleicht, wenn man jetzt ein bisschen biblisch weiterdenkt, ist das auch ein Grund, warum Gott verboten hat, ein Abbild von ihm zu machen. Erstes Gebot in den 10, du sollst dir kein Abbild von mir, dem Gott, deinem Herrn, machen. Es sind doch schon genug da. Man muss sie nur wahrnehmen, nicht als der ärgerliche Nachbar, sondern als Abbild Gottes. Manchmal spannend. Ich denke, dass Gott uns da in eine Herausforderung hineinstellt. Wir Menschen sind Abbilder Gottes. Ihm ähnlich, nicht ihm gleich. Das steht hier nicht. Ja? Wir machen noch mehr solche, wie wir sind, vollkommen heilig und so weiter. Aber Ebenbilder, ähnlich. Und er schuf sie als Mann und Frau. Auch das ist wichtig, auch in unserem ganzen Denken. Hier ist Mann und Frau gleichwertig, sonnenklar. Der Wert von Männern und Frauen, auch wenn über die Geschichte da viel Unfug getrieben wurde. Wo viele Männer gedacht haben, sie sind mehr wert als eine Frau. Wo viele Männer gedacht haben, sie können es sich leisten, viele Frauen zu haben, zu besitzen. Alles Unsinn. Hier steht, er schuf sie als Mann und Frau. Oder er schuf den Menschen männlich und weiblich. Das ist der Grund und das ist der Wert, den wir haben. Um uns da ein bisschen weiter zu denken, was ist jetzt das Besondere? Gerade wenn wir zurückdenken, einen Tag vorher wurden die Tiere geschaffen, die Landtiere. Fische und Vögel noch einen Tag vorher. Jetzt Wasserlebewesen und Luftlebewesen, also Fische und Vögel ist Oberbegriff. Ja. Was unterscheidet uns Menschen von den Tieren? Da kann man schon so einiges aufzählen. Ja. Einmal, wir sind Person, wir können uns als Person erkennen. Ab einem gewissen Alter, schon sehr früh, merkt man, da entdeckt ein Kind und jeder Mensch auch den Unterschied zwischen dem Ich und dem Gegenüber. Ja, anfangs ist das noch nicht so ganz klar, das ist interessant dann bei den Kleinen. Und dann kommt das alles, man handelt als Person, man wird individuell, 7,4 oder 5, ich weiß nicht genau, und jeder ist anders. Wir sind kreativ und das ist schon ein Riesenunterschied. Ich vergleiche uns jetzt einfach mal mit einer Rohrdommel. Ja? Was ist ein Rohrdommel? Ein Vogel. Genau. Was macht dieser schlaue Vogel? Wo baut er sein Nest? Im Schilf, im Rohr, genau, im Schilf, auf dem Boden. Ist gar nicht so schlau. Er hätte längst drauf kommen können, dass es sicherer Ecken gibt als im Schilf auf dem Boden. Es gibt relativ viele Feinde, die dorthin kommen und sein Nest ausräubern. Aber in all den Jahren ist er nicht drauf gekommen. Er kann da nicht raus. Die Rohrdommel baut ihr Nest so, Punkt. Sie ist völlig begrenzt. Die Katze frisst Mäuse und wird nicht vegan. Und die Kuh frisst keine Mäuse und wird das auch nicht ändern. Wir haben eine Menge Handlungsfreiheit. Wir haben als Menschen schon einiges in unserer Kreativität, haben wir schon fertig gebracht. Ja? Irgendwann hat jemand begonnen, auf Stein Zeichen einzuritzen oder in Tontafeln in Weiche, und heute schreiben wir mit dem iPad oder mit dem Handy oder Smartphone oder lassen schreiben. Ja? Also da gibt es durchaus Entwicklungen. Das macht kein Tier. Also es gibt eine Menge. Ja? Aber der Wert liegt nicht in dem, was wir können. Der Wert, den bekommen wir hier mit. Wir sind moralische Wesen, wir sind dafür, wir können Gut und Böse unterscheiden, wir können etwas lernen darüber, und wir sind, indem wir moralisch sind, Wesen sind, auch verantwortlich. Eine Katze wird niemals dafür verantwortlich gemacht vor Gott, dass sie eine Menge Mäuse gefangen hat. Das ist ihre Aufgabe, das ist gut, dass sie es tut. Ja. Wenn wir jeden Tag Mäuse fangen und essen mag ich die nicht, das ist doch eine sehr schräge Sache. Ja. Wenn wir, schlimmer noch, unsere Mitmenschen fangen und ihnen Böses tun, so sind wir dafür verantwortlich. Und wir werden vor Gott dafür gerichtet. Er hält darüber Gericht. Wir sind weder Tier noch Maschine, sondern wir sind denkende Menschen. Und dann gibt es noch einen Gedanken. In Prediger 3, Vers 11 steht, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Menschen machen sich Gedanken über das Danach, über die Ewigkeit. Wir wissen und glauben, Gott hat nicht nur die Ewigkeit, den Gedanken der Ewigkeit in unser Herz gelegt, sondern er hat in Jesus Christus uns die Ewigkeit angeboten, und in Jesus haben wir sie. Jetzt schon. Versprochen und garantiert. Die Gottesebenbildlichkeit, jetzt, einige haben sicher schon mal darüber nachgedacht, es könnte ja sein, hier, das ist ja noch vor, bevor Adam und Eva dann Gott den Rücken kehren und dem Teufel die Tür öffnen und die Sünde in ihr Leben lassen und durch die Sünde die Trennung von Gott erfahren. Jetzt könnte man denken, die Gottesebenbildlichkeit ist verloren gegangen. Sie war mal da. Interessant ist, dass eigentlich nur einen, soweit ich weiß, aber wenn jemand was anderes weiß, kann er mir das gerne sagen. Soweit ich weiß, gibt es eigentlich nur einen klaren Hinweis in einem Nebensatz dazu, dass sie nicht verloren gegangen ist. Den finden wir in Jakobus 3, Vers 9. Da geht es eigentlich um die Zunge und wie, dass die Zunge nicht zu zähmen ist und dass sie schwierig ist mit ihr und dass sie Gutes sagt und auch Böses. Und dann sagt Jakobus, mit unserer Zunge preisen wir den Herrn und Vater. Das haben wir vorhin getan. Wir haben Loblieder für Gott gesungen. Und mit ihr verfluchen wir andere Menschen, die nach Gottes Bild geschaffen sind. Da ist der gleiche Gedanke von 1. Mose wieder drin. Weit nach dem sogenannten Sündenfall, weit nach der Tragödie, dass die Sünde in die Menschheit hineingekommen ist. Aus dem Mund kommen Segen und Fluch heraus, aber so soll es nicht sein, liebe Geschwister. Das sollen wir uns abgewöhnen. Ich muss bekennen, ich habe es noch nicht geschafft. Und Jakobus schreibt, die Zunge ist ein, wir können alle möglichen Tiere können wir dressieren, aber die Zunge dressieren ist nahezu unmöglich, ein der schwierigsten Dinge. Gott sei Dank gibt es Vergebung, Aber es soll nicht so sein. Es soll nicht einfach so bleiben. Aber unser Gedanke, was bin ich wert? Ja, die Gottesebenbildlichkeit ist nicht verloren gegangen. Sie ist oftmals nicht so sichtbar. Und das ist ein Problem. Sie ist, wie einer unserer Lehrer sagte, angenichtet. Ein Kunstwort von ihm. Er hat diese dunkle Seite als das bezeichnet, was überall das Nichts hineinbringen wollte, ein philosophischer Gedanke. Man könnte auch sagen, angeschwärzt. Ja, vorher war die Beziehung zwischen dem Mensch und Gott war rein. Die haben sich abends getroffen und haben sich unterhalten. Nachdem Adam und Eva Gott misstraut und dem Teufel vertraut haben, haben sie sich versteckt, als Gott kam. Wie oft verstecken wir uns vielleicht, wenn Gott redet? Aber Gott sei Dank, dieser Wert des Menschen, wir wurden nicht zum Tier degradiert. Dieser Wert des Menschen ist geblieben. Und wenn uns jemand das einreden will, du bist nichts wert, dann lassen wir uns das nicht einreden, weil Gottes Wort etwas anderes sagt. Wenn wir jetzt nachdenken, und wir werden ja durch alles Mögliche geprägt, und überlegen so, wer ist mehr wert? Ich mache jetzt, versuche mal ein bisschen eine krasse Gegenüberstellung. Ja, ein leprakranker indischer Dalit, das sind dort die Unberührbaren, die man nicht mal, wenn man die kontaktiert, hat man schon verloren. Also einer, der wirklich, ja, den niemand berührt. Leprakranke sollte man auch nicht berühren, das ist ansteckend. Ein solcher Mensch oder eine Universitätsprofessorin mit Doktortitel, die eine Uni leitet, oder ein neugeborenes Baby, was außer Trinken, Schreien und Verdauen noch gar nichts kann, oder ein frühpensionierter Österreicher mit Garten und Haus in der Hängematte. Wer ist mehr wert? Und das müssen wir in unserem Alltag, glaube ich, verinnerlichen. Jeder Mensch ist gleich viel wert. Von der Gottesebenbildlichkeit her gleich viel wert. Der Gedanke, was ein Mensch aus seinem Leben macht, auch zur Ehre Gottes, ist nochmal ein anderer Gedankengang. Der wird auch in der Bibel separat behandelt. Aber heute Morgen war der Gedankengang, was sind wir wert? Jetzt gibt es in unserem Leben, im Leben des Menschen, gibt es eine einzige Aufstiegschance. Und die hängt auch etwas mit dem Wert zusammen, aber irgendwie auch, ja, lesen wir den Text aus Römer 5. In Römer 5, Vers 6 schreibt der Paulus, denn der Messias ist schon damals, und für uns ist das ja noch mal mehr damals, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Paulus lebte ja schon zu der Zeit, als Jesus starb, war aber noch nicht bei Jesus. Also für ihn war das alles in einem Leben. Für uns ist das Sterben Jesu weit weg. Aber er ist für uns gottlose Menschen gestorben. Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt. Eher noch würde sich jemand für eine gute Sache opfern. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem kommenden Gotteszorn gerettet werden. Denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, erst recht durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Stolz und Freude erfüllt, sondern auch die Beziehung zu Gott, die uns durch Jesus Christus geschenkt ist. Denn durch ihn sind wir schon jetzt mit Gott versöhnt. Ihr seht, in dem ganzen Text kommt das Wort Wert nicht vor. Aber wir sehen, wie sehr Gott seine Menschen wert achtet, dass er seinen Sohn Jesus Christus für alle Menschen geschickt hat. Das Angebot ist grundsätzlich mal für jeden da. Da gibt es ein paar komplizierte Dinge. Wie ist es mit denen, die nie davon gehört haben? Kann ich jetzt nicht ausführen. Aber es zeigt uns den Wert, den Gott uns Menschen beimisst. Wir sind in seinen Augen so viel wert, dass Jesus am Kreuz auf Golgatha für uns gestorben ist. Damit wir nicht in die Finsternis müssen, damit wir nicht unter dem Zorn Gottes bleiben, sondern in die Herrlichkeit Gottes kommen. Und das sind zwei ganz krasse Unterschiede. Das ist Himmel und Hölle. Und das ist der Wert, den wir Menschen haben, in Gottes Augen. So viel Wert, dass er gesagt hat, dass die sich damals von mir abgewandt haben, das lasse ich nicht so. Ich schaffe einen Weg, Jesus ist mein Weg, weil sie so wertgeachtet sind in meinen Augen, diese Menschen, jeder einzelne von uns, wir alle miteinander. Paulus sagt in Römer 8, Vers 32, er, Gott, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn in den Tod gegeben, dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Da sehen wir, wie lieb er uns hat. Ich glaube, das hat nicht nur noch mit Wert zu tun, sondern hier sehen wir ganz klar die Liebe Gottes. Und das ist ja auch der Schluss dann von Römer 8, wo Paulus sagt, ja, diese großartige Liebe Gottes in Jesus Christus, die, ja, nichts und niemand kann uns davon scheiden. Das ist in ihm absolut sicher. Sondern ihn für uns alle dahingegeben, in den Tod, Jesus. Das ist der Wert, den wir in Gottes Augen haben. Wir sind wertvoll. Du bist wertvoll. Du bist gewollt. In Gottes Augen sein Gegenüber, sein, ja, ein Ebenbild von ihm. Dass das im Leben eines Menschen unterschiedlich sichtbar wird, das ist so. Und wir wollen Jesus treu und hingegeben nachfolgen, damit das gut sichtbar wird wieder für andere. Aber an unserer Leistung hängt nicht unser Wert. Gott sei Dank. Sonst, ja, diese Last auf meinen Schultern wollte ich gar nicht erleben, dass ich meinen Wert in dieser Welt und in der Gesellschaft selber tragen und erarbeiten müsste. Dann nehme ich ihn doch lieber geschenkt von meinem Vater im Himmel. Und das wäre noch ein letzter Gedanke. Was machen wir damit? Das erste ist natürlich, das zu verinnerlichen. Mein Wert ist mir geschenkt als Ebenbild Gottes und dann auch als Kind Gottes. Da vielleicht noch der kleine und der große Unterschied. Jeder Mensch ist ein Geschöpf, geschaffen als Ebenbild Gottes und ist doch durch die Sünde vergänglich. Jedes Gotteskind ist neu geschaffen, neu geboren und durch die Gnade ewig in der Herrlichkeit. Und auch jede menschliche Seele ist natürlich, hat eine Unvergänglichkeit. Und da habe ich schon gesagt, in der Finsternis, das gönnen wir niemand. Was können wir, außer dass wir das verinnerlichen, noch damit machen? Wir können uns diesen Wert gegenseitig zusprechen, Wertschätzung weitergeben. Nicht nur, das hast du toll gemacht, das ist wieder sehr auf der Tun-Ebene, sondern auch, du bist ein Gottes, ein Ebenbild Gottes. Das kann man vielleicht neu üben. Das weiß noch nicht, wie unser Nachbar darauf reagiert, wenn wir dem sagen, hallo, schönen guten Morgen, ich sehe in dir gerade ein sehr schönes Ebenbild Gottes. Da wird vielleicht etwas, vielleicht finden wir auch noch einen anderen Satz. Ja? Aber dass wir wirklich hineindenken in diese, ja, dass die Menschen um uns herum uns nicht nur nerven oder auch mal erfreuen, sondern dass Gott hier so viele seiner Ebenbilder rumlaufen lässt, leben lässt, sein lässt. Das hat mich neu fasziniert bei diesem Gedanken hier über unsere Frage, was bin ich wert? Danke fürs Zuhören. Du wolltest ja noch ein bisschen Zeit für Beiträge.